ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Der Stacheldraht legte sich um meine Seele wie der saure Regen, der vom Himmel tropfte. So, es war einfach alles too much für mich, so, ne? Viel zu viel. Aber dann wieder nach Hause wichsen und Dosenbier. Es ist wieder soweit. Simon ist in meinem Kinderzimmer. Hallo Simon.
Hallöchen.
Wie geht es?
Soweit, so gut. Bisher gut.
Mir geht es ganz besonders gut, denn diese Folge kommt natürlich ein gutes Stück später, aber heute ist tatsächlich der 8. Dezember 2020 und heute markiert dieser Tag quasi den Beginn einer Legacy. Und zwar haben wir unsere ersten drei vollen Folgen auf den bekannten Portalen gelauncht heute.
Ja, das ist richtig.
Die Leute jubeln und schmeißen Bonbons aus dem Fenster. Wir laufen pimpmäßig durch die Straße und küssen Kinder auf die Halbglatze und so. Wie sind wir jetzt?
Wir sind wieder wer.
Hier, ja. Die beiden Deutschen in Florida, wir sind wieder wer.
Kennst du eigentlich den Rapper Torch? Der hat einen Song, der heißt Wir waren mal Stars.
Jetzt, wo du es sagst, du bist Torch jetzt nicht ganz unähnlich, ne?
Ja, vielleicht, ja. Vielleicht.
So ein bisschen so, und das meine ich jetzt so ein bisschen auf deine sportliche Frise und so ein bisschen in den Bart und so. Torch. Ja, Torch ist auch, wie hieß sein Kultalbum? Blauer Samt.
Blauer Samt, geile Platte, ey.
Ist das tatsächlich so? Ist das so Conscience Rap aus Heidelberg? Das ist dein Ding? Ich bin da eher Two Life Crew aus Miami, aber so sind jeder Jack ist anders.
Ich bin da immer total Beat beeinflusst. Und Torch hatte auf Blauer Samt Beats auf, sagen wir mal, amerikanischem Ostküstenniveau, was im deutschen Hip-Hop nicht unbedingt immer der Fall war. Und das habe ich halt abgefeiert. Also klang von den Beats alles ziemlich nach New York und das fand ich fett.
Ja, aber ich muss sagen, wann kam die Platte raus?
Was denn mit dem Wikipedia, was du hier immer aufhast?
Ja, normalerweise nehmen wir auf deinem Rechner auf und ich habe meinen zur rechten Hand, aber heute wollte ich angeben und meinte so, ey, ich habe meinen Rechner aufgeräumt, wir nehmen heute mit meinem auf, deswegen kann ich es gerade nicht rausfinden. Und wir haben auch das Wi-Fi auf unseren Mobiltelefon ausgestellt, weil normalerweise vergisst Simon das immer und dann bimmelt es immer die ganze Zeit. Also immer, wenn es irgendwo bimmelt, ist Simon hat wieder sein Handy nicht ausgemacht. Egal, was ich sagen wollte, als das Album kam, fand ich aber eigentlich US-Rap gerade von der West Coast viel interessanter. Kam nämlich Chronic raus von Dr. Dre und so und Snoop Dogg und Konsorten. Das war dann ein bisschen mehr mein Ding.
Witzig, hat mich zum Beispiel komplett kalt gelassen. So G-Funk und so, weiß ich nicht, hat mich nicht gekickt. So, mir hat dieser Jazz-Einschlag am Ostküsten-Hip-Hop immer gefallen.
Wenn du so auf so Jazz-Samples stehst, dann stehst du auch bestimmt auf so die ganzen Klassiker, so Farside, De La Soul und solche ganzen
Gangster,
Geschichten.
Gangster, ja, ja. So. Mob Deep, ja.
Okay, das ist aber mehr so Boom-Bap-Zeug dann schon, oder?
Keine Ahnung, kenne ich mich mit den Begriffen aus?
Siehst du, wir sind mal original, also gleich werden wir unser Thema für heute nennen. Einmal wirklich komplett 180 Grad in die falsche Richtung abgedriftet ja, und direkt mal eine Rap-Analyse an den Start gebracht. Egal.
Eine Hanebüchner.
So, und wir zeigen hier nur, wie vielfältig wir sind, wie wertvoll kulturell auch dieser Podcast am Ende des Tages ist. Unser Thema heute, was ist das Thema heute, Simon? Wir reden über
das Songwriting.
Denn wir schimpfen uns beide Songwriter und wir schreiben hin und wieder Songs für Bands oder für uns alleine. Den einen hat man vielleicht mal gehört, den anderen nicht. Songwriting ist ein fantastisches Hobby, kann aber auch zu einer absoluten Teufelsqual ausarten, wenn man davon besessen wird und einfach kein Ende findet und man sich im Kreis dreht. Darüber wollen wir heute reden. Wie schreibt man Songs? Gar nicht als Anleitung, nehmt euch bloß kein Beispiel.
Bloß nicht,
ich habe einige Negativbeispiele wie immer mitgebracht. Ich bin eine wandelnde Negativ-Litfaßsäule, auch für Songwriting. Aber wir wollen gucken, wann haben wir angefangen, Songs zu schreiben und was waren die Motive, warum man Songs geschrieben hat. Damals wie heute, durch welche Phasen ist man gegangen und wie hat sich das alles verändert und welche Krisen und welche tausend Tode stirbt man, während man die Songs schreibt.
Ja, ich würde sagen, deine Songwriting-Historie ist vielleicht ein bisschen bunter noch als meine. Wir haben ja ab und an schon mal ein paar Sachen auch angesprochen in anderen Themen, wo das so ein bisschen Crossover gab und du hast dann von deinem Alleinunterhalter mit vorgeschriebenen Witzen erzählt und von deinen Home Recording.
Die vielleicht beste Phase meines Lebens.
Die wahrscheinlich oder mit Sicherheit. Und ja, deine Jazz im Kinderzimmer machen Phase auf, ich weiß nicht, ob es auf dem 8-Spur-Gerät war oder was auch immer.
Hier, wo wir gerade drüber reden, ich zeige dir jetzt mal ein Foto.
Ja, unbedingt.
So, pass mal auf, es hängt hier nämlich an der Wand, gerade wo wir darüber reden, das reiche ich dir mal rüber. Ja. Das bin ich, als ich nur mit der Akustikgitarre bewaffnet meine Lieder gespielt habe für die Menschen. Ich zeige dir das mal.
Unbedingt.
Und beschreib mal, was du siehst.
Ja, was ich sehe, ist reichlich unerwartet. Das sieht so ein bisschen, könnte auch ein Screenshot aus einer Flog übers Kuckucksnest sein.
Das habe ich vom Fernseher, das ist eine VHS-Kassette von dem Auftritt und das Foto habe ich vom Fernseher. Aber du siehst ja, das Foto hat sogar die Form eines Fernsehers, Mann.
Ja, voll, das ist ganz geil. Also der Schnitt ist natürlich schick, ja.
Egal, ist natürlich total wertvoll, solche Fotos in einem Podcast zu besprechen.
Packen wir auf unser Instagram.
Denn wir haben was ganz Fetziges uns ausgedacht. Wir haben jetzt, es gibt eine neue Sache, Leute, habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört, das nennt sich Instagram und Facebook. Unbedingt mal auschecken, das ist der neueste Scheiß. Und auch da sind wir mit Gear of the Dark. Unbedingt mal auschecken, da könnt ihr dann hinter da könnt ihr die Riten der Macht erörtern und hinter die Kulissen der Zwei-Mann-Armee Gear of the Dark auschecken.
Genau.
Und da laden wir solche Bilder ab jetzt hoch.
Das kommt auf jeden Fall drauf, ja.
Alles klar, also wie auch immer. Erstmal Prost.
Ja, Prösterchen, Moment.
Oh. Aber egal, wir wollen über Songs reden. Simon, kannst du dich erinnern, wann du deinen ersten Song geschrieben hast, also deinen ersten Song?
Ich bin da ja so reingerutscht eher, ne? Und ich bin von vornherein ins Musikmachen eher über so eine Bandschiene reingerutscht. Das heißt, ich habe zu Hause nicht gesessen und wirklich alleine für mich Songs geschrieben, sondern ich bin zu den Bandproben meiner Kumpels gegangen in Berlin-Spandau und hab dann, weil ich durchaus zu Hause Gitarre gespielt habe oder so, hab dann auch mal eine Gelegenheit bekommen, mal was, mich vielleicht mal zu beweisen oder so. Und,
obwohl du noch gar nicht in der Band warst?
Nee, richtig. Wir hatten ja schon, ich weiß nicht, wie zum wievielten Mal ich die Band Blazing Agents jetzt noch ansprechen
also
muss.
Also meiner Meinung nach kann man die nicht oft genug erwähnen. Nee, das ist kurz richtig. Vor der Reunion.
Wir sind, ja, das
da ist jetzt was. Wegen dem Podcast so viel Druck auf dem Kessel, also da lacht ja. Auch das Geld langsam.
Also vielleicht auch die 17 Leute aus Spandau, die Band damals ungerechtfertigterweise total geil fanden.
Siehst du wohl.
Die werden sich jetzt vielleicht dann auch mal langsam melden, ja.
Also da durftest du mal ran und dann bist du halt einfach irgendwie, wie man das so ist, bei Kumpels im Proberaum hängen und sagst, ey, ich habe jetzt auch mal einen Song geschrieben. Das ist ja
nee.
Oft der letzte Tag des Schlagzeugers.
Nee, so ganz war es nicht, aber ich habe ja, wie berichtet, da mal einen Gig als Aushilfsbasser gespielt so und dann auch mit zwei von den Bandmitgliedern haben wir dann auch kurz darauf unsere eigene Band gegründet. Das heißt also, ich bin von Anfang an meine richtigen Aktivmusik, ja, mit Ziel irgendwie machen. Bewegungen waren so in der Band schon direkt so, ja. Also mal kurz einspringen und dann war so, okay, wir haben eigentlich alle einen geileren Musikgeschmack, lass doch unsere eigene Truppe machen. So, das war so eigentlich die Initialzündung so. Und dann ging es von vornherein bei mir echt so los, dass wir Sachen als Band im Proberaum gemacht haben zusammen so.
Ich hatte früher oben auf dem Schrank liegen so eine alte Schrottgitarre vom Flohmarkt. Mhm. Und dann war mal der Sohn von einem Freund von meinem Vater zu Besuch da und der war irgendwie 3-4 Jahre älter und der konnte schon ein bisschen Gitarre spielen und der hat mir dann so ein paar Akkorde beigebracht, so richtig klassisch und dann habe ich sofort angefangen, eigene Songs zu schreiben. Einfach, weil ich viel zu schlecht war und es geht mir eigentlich bis heute so, um anderer Bands Songs zu covern.
Aha.
Und auch überhaupt kein Interesse daran hatte. Ich fand es viel leichter, als wenn ich mich jetzt hinsetze. Du kennst die noch so 90er Jahre, kennt jeder von euch, so diese klassischen Songbooks, ne? Metallica, Nirvana,
Guns
N' Roses. Ich kenne die wohl alle.
Ja.
Aber ich fand es immer einfacher, gleich direkt eigene Songs zu schreiben. So, weißt du, mit den 2-3 Tönen, Akkorden, die man spielen konnte, gleich irgendwie eigene Songs. Und da wirklich hanebüchene, verrückte Dinge zustande gekommen.
Ja, nee, bei mir war es dann doch schon. Also ich hatte, muss ich dazu noch einschieben, ich hatte irgendwann zu Weihnachten mal so ein Bontempi-Keyboard geschenkt bekommen und da habe ich mir dann da habe ich dann versucht, Sachen nachzuspielen, so aus dem Radio oder so. Ich wünschte, ich könnte mich noch an den Song entsinnen, aber ich habe dann irgendwann einen Song gelernt, den ich auf Maxi-CD hatte und dann habe ich mir auf die
Maxi-CD, Gott hab es selig, ja, mein Lieblingsformat.
Das ist das beste Format aller Zeiten.
Ganz kurz, was hattest du für Maxi-CDs?
Ach, ich hatte alles.
Echt?
Ja.
Ich hatte nicht viele Maxi-CDs, weil ich war natürlich schon immer gewiefter Geschäftsmann und irgendwie, ich bin diesem Nepp, das, weißt du, eine Maxi-CD kostete irgendwie 13 Mark oder 15 Mark, wenn
nee,
sie...
Nee,
ja, sicher. Echt? Ja, irgendwie 12 Mark noch was oder vielleicht 10 Mark oder so. Eine richtige CD kostet dann zwischen 25 und 34 Mark. So.
Ich glaube auch nicht, dass ich mir die selbst gekauft habe. Also meine ersten selbst gekauften CDs waren Alben, aber vielleicht auch als Geschenk. Dann wie mal erwähnt an anderer Stelle, mein Onkel hat immer diese Maxi-CD-Kartons von seinem Label vorbeigebracht und so. Jedenfalls habe ich mir auf dem Bontempi-Keyboard dann die Reihenfolge, ich habe mir die Noten rausgehört per Ohr, so ja, und habe mir dann die Reihenfolge der...
Per Ohr.
Übrigens auch mein Künstler Name, Per Ohr.
Ja, ich bin Per Ohr.
Und dann habe ich mir die Reihenfolge, ich habe auf die Tasten einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter geschrieben, um diese Tonfolge durchzuspielen. Und da ich natürlich keine Noten kannte, hat das für mich viel mehr Sinn ergeben, einfach Zahlen auf die Tasten zu schreiben und dann...
gerissen.
Ja, war sehr gewieft auf jeden Fall. Nö, aber wie gesagt, dann ging es, also richtig Musik machen und Songs schreiben war dann schon im Bandkontext so.
Vielleicht bringen wir mit Manta mal eine Maxi-CD, einfach weil es so mega arrogant dreist ist. So, das finde ich eigentlich total geil. Hey, die neue Maxi ist jetzt draußen und dann auch so 4 Jahre kein weiteres Release oder so machen. Das finde ich. Ich hatte
unbedingt.
Ich hatte Boom Shake the Room vom Fresh Prince auf Maxi-CD.
Geil.
Will Smith.
Ja.
Und ich hatte nicht viele. Ich glaube, ich hatte noch Runaway Train von Soul Asylum.
Mhm.
Auch ein Song, der, den ich gar nicht, also wo ich mich immer wieder freue, wenn man den hört. Mhm. Ich glaube, da hört es dann auch schon so ein bisschen auf. Und ich hatte, ich hatte eine Kollabo, Hulk Hogan mit Green Jelly. Leader of the Gang hieß das, glaube ich. Das war ziemlich gut. Und das war es, glaube ich, so. Also Maxi-CD war nie so richtig mein Ding.
Na, ich hatte diese Promo-Maxis von meinem Onkel. Und da waren dann zum Beispiel auch so Schätze dabei wie irgendeine Promo von Mr. President und so einem Shit.
Gut, da kann man nicht meckern. Das Geile am Mr. President, das weiß jeder, die sind halt aus Bremen und dementsprechend schon mal richtig gut.
Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Na, siehst du, jetzt kommst du. Wie alt warst du denn, als du deinen ersten Song geschrieben hast? Egal, ob der schon cool war oder nicht.
Also wirklich, wenn wir jetzt wirklich davon sprechen, einen Song geschrieben zu haben, dann war das echt erst so mit 17, 18 rum oder so.
Alter Vater, ich habe meinen ersten Song, glaube ich, mit 11 geschrieben. Gerade sofort, als ich da die ersten Akkorde auf der Gitarre gelernt habe, da war ich so 11 oder 12, vielleicht sogar schon 12. Wahrscheinlich 12.
Ja, also richtige Songs habe ich vorher nicht geschrieben. Ich habe Gitarre.
Was ist denn ein richtiger Song, Simon?
Naja, ein richtiger Song, würde ich sagen, wäre jetzt, wenn man, sagen wir mal, ein Musikstück komponiert, egal wie hanebüchen man es komponiert, aber dass man...
Wir dürfen das Wort hanebüchen nicht mehr sagen, das Wort gefällt uns heute so gut, das ist schon 4-mal gefallen.
Echt, ja?
Da hat jetzt absolut Hausverbot, das Haus, das Wort hier.
Köln-Kalkverbot quasi. So. Ich würde sagen, ein Musikstück, was man so verinnerlicht, dass man es auch unendlich reproduzieren kann, ja, dass ich jetzt sagen würde, ich mache ein Song auf meiner E-Gitarre zu Hause und 7 Tage später, wenn ich meine E-Gitarre greife, kann ich den gleichen Song auch noch spielen. Gab es wahrscheinlich, also wirklich mit zwischen 15, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, und 17 so kaum. Ja, ich habe zu Hause einfach nur Lärm auf der Gitarre gemacht und dann bin ich zu meinen Kumpels im Proberaum und irgendwann haben wir angefangen, tatsächlich auch Musik zu machen. So.
Ich habe mein erster Song, an den ich mich wirklich erinnere, den wir durchkonzeptioniert hatten, waren Buzzy und ich, wie immer, erzähle ich oft, unsere erste Band, die legendären Dreckspistols. Das war ein Tribute-Song im Jahr 94 an eine verschiedene Legende, und zwar ein Tribute-Song an den jüngst verstorbenen Kurt Cobain. Wir waren große Nirvana-Fans und haben gedacht, die Welt wartet darauf, dass wir einen Tribute-Song für den verstorbenen Kurt Cobain komponieren, und das haben wir dann auch gemacht, und ich glaube, das war so mein erster Song.
Ja, okay, aber finde ich doch erstmal, ist doch ein Grund, warum nicht?
Eigentlich wollte ich den heute auch vorspielen, aber mein Walkman funktioniert nicht mehr. Letztes Mal habe ich ja irgendwie die Kassette in den Walkman getan, aber der läuft irgendwie nicht mehr. Ich habe das vorhin bei WhatsApp meinem Kollegen Buzzy aufgenommen und habe ihm das rübergeschickt. Das ist ein ziemlicher Kracher geworden. Der Song, ich habe hier den Text mir rausgeschrieben, der geht in etwa so.
Ja.
I'm a music fan. I'm a real music fan. I'm a Nirvana fan. And the Nirvana star was Kurt. Kurt, Hook jetzt. We never forget you, we never forget you, we never forget you, oh no. Strophe 2. Kurt, we will, oh ne, zweite Hook ist das. Kurt, we will always love you, we will always love you, we will always love you, oh yeah.
Geil.
Und dann kam ein Mundharmonika-Solo. Und dann war der Song zu Ende. Also, das war mein erster Song. Immer noch ein Krach. Ach gut, ich versuche das jetzt einfach mal. Guck mal, pass mal auf. Ich habe hier die Aufnahme auf WhatsApp. Ich habe das vorhin Buzzy geschickt. Das ist jetzt natürlich grottoide Tonqualität. Macht aber eh nichts, weil es war mit einem Kinderkassettenrekorder aufgenommen. Buzzy schreibt immer noch einen Hit. Wollen wir mal sehen, ob das geht.
1, 2, 3, 4.
Das Riff erkennt man wieder?
Gerade so.
Ziemlicher Kracher. Also,
Kurt, habt ihr ihn Kurt genannt?
Nicht nein, Kurt? Wir haben ihn Kurt genannt und zwar nicht klar, dass man das Kurt ausspricht. So. Ach so, deswegen ja, geil. War das Kurt Cobain. So, ja, das war mein erster Song und immer noch ziemlich gut, muss man sagen. Also der ist gut gealtert.
Ich finde, der ist grandios gealtert, Hanno.
Und da ging es aber auch direkt so weiter. Also wirklich, und da wusste ich, ich kann die Welt verändern. Ich kann einen Song nach dem anderen ausscheißen so und alle mindestens auf dem Niveau von Kurt, We Never Forget You. was ich sehr interessant finde, ist auch mal zu fragen, was damals die Beweggründe waren, um Songs zu schreiben. Heute schreibt man Songs, wenn man in einer, in Anführungsstrichen, professionellen Band ist, weil man Platten macht, weil man auf Tour geht, weil man natürlich Freude daran hat, irgendwie mit seiner Band Musik aufzunehmen und so. Ich muss aber sagen, dass meine Beweggründe so mit 12, 13 Jahren alt irgendwie mir besser gefallen, weil es so reiner Hedonismus war. Also man hat irgendwas gesehen, man hat einen Witz gehört, man hat seine erste Freundin verloren und musste auf jeden Fall einen Hate-Song über die schreiben oder so. Das war wesentlich eindimensionaler. Man musste sich überhaupt keine Gedanken machen, sondern der Song ist irgendwie von alleine entstanden.
Ja.
Und das war in meiner grenzenlosen Trauer um Kurt Cobain natürlich genau dasselbe so. Und danach folgten dann andere Klassiker, wie zum Beispiel Bier und Wurst. Der war relativ einfach von der Struktur. Der ging immer nur Bier und Wurst ist das Beste. Da bleiben keine Reste. Mhm. Ganz genau. Oi, oi. Der war ein ziemlicher Kracher so, also die Message war auch irgendwie klar, man konnte da überhaupt nichts reininterpretieren, sondern es war so ganz klar so, okay, alles klar, Bier und Wurst schockt beides enorm, das war noch lange, 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 lange vor meiner Vegetarierzeit, da ist man zum Lachen noch nicht in den Keller gegangen und da gab es solche Hits dann zum Beispiel noch und die Message gefiel mir halt auch einfach gut.
Ja, die ist schon klar, da weiß doch jeder, woran er ist.
So, ich meine, was, wenn du sagst, du warst schon 17, 18, da hast du ja wahrscheinlich schon sowas wie so latenten Geschmack bewiesen oder so. Ich meine,
würde ich jetzt nicht sagen.
Da hast du dir auch bestimmt schon Mühe gegeben, dass die Songs geil waren. In welche Richtung sollten die gehen? Was hat dich beeinflusst? Also, wo hast du das gelernt? Was hast du dir wo abgeguckt?
Also, mit unserer ersten Band, die wir dann gegründet haben, ich glaube, mein Ziel war immer unbedingt damals harte Musik zu machen. Ja, das
ja, meine offensichtlich auch, hast du ja gehört.
Richtig, ja, richtig. Ja, irgendwie, man war wie gesagt so ein bisschen von seinem Umfeld geprägt so oder zumindest hat man das alles so ein bisschen aufgesogen und wahrgenommen und das war immer der Faktor, der mir gefehlt hat, weil ich zu Hause schon deutlich härtere Mucke gehört habe irgendwie als das, was diese ganzen Bands in Spandau verzapft haben. So.
Was war denn bei dir so Chef im Ring mit 17, 18?
Mit 17, 18, also da war echt ein Querschnitt aus Grunge, Punkrock, New Metal
und Death Metal.
Ein paar Bands. Also ich war, als ich so 17 war, würde ich sagen, war auf jeden Fall Slipknot Riesending für mich so. Ja, da war ich jünger. Die waren ja, wann kamen die raus? 2000. Die habe ich mit 15 habe ich die auf Tour gesehen, so, ja. Das war so eine Sache für mich, aber Nirvana war ich auch großer Fan. Punkrock
mochte ich. Auch, habe ich mal einen Song drüber geschrieben.
Echt?
Ja, I'm a Music Fan, I'm a Real Music Fan, I'm a Nirvana Fan.
Den musst du unbedingt mal vorspielen, wenn du den noch hast.
Ja, okay, alles klar. Nirvana, Slipknot.
Genau, und dann habe ich aber auch so Death Metal Sachen. Ich war ja auch großer Fear Factory Fan und ich war dann immer so ein bisschen, habe geguckt, was der Gitarrist noch so macht. Und der hatte zum Beispiel so eine Death Metal Band, so eine halb anonyme, Brujeria hießen die. Und die haben, das war dann schon so deutlich härterer Shit irgendwie. Also die ganz alten Sachen von denen klingen so richtig wie räudiger Grindcore-Kram. Und die wurden dann aber so ein bisschen wie, ja, modernerer Death Metal irgendwie. Und das war alles immer so, es ging immer um Drogen und Leute abschlachten und tralala. Ja, und
ganz normaler Wahnsinn in Berlin-Spandau.
Ja, absolut. Was man eben in Spandau auch so täglich erlebt. Und
einfach Tales from the Hood.
Genau. Und dann hatte er noch so ein Projekt, das hieß Assassino. Das war auch so, ja, ich würde sagen, so ein bisschen so Deathgrind irgendwie. Und das war so ein bisschen zu der Zeit, als ich dann meine erste richtige Band gegründet habe, eigentlich so ein bisschen für mich so, okay, das ist total sauhart, aber irgendwie auch modern, weil so klassischer Metal hat mir gar nichts gegeben irgendwie so, ne? Und ja, das war irgendwie so diese Mischung aus hart und modern und ich wollte unbedingt dieses Gefühl von, irgendwie reproduzieren vom besonders harte Mucke hören, weil das mich immer geflasht hat als Kid so. Ja, die härteste Band, die ich gehört habe, hat mich dann sofort irgendwie auch total beeindruckt.
Assassino,
ja.
Klingt wie ein weiteres völlig, völlig fehlgeleitetes Projekt von so einem deutschsprachigen Shantycore, die aus irgendeinem Grund dann halt auch im Metal-Kosmos wahrgenommen werden und riesige Erfolge feiern oder so.
Heißt aber so viel wie Auftragsmörder.
Achso, das ist natürlich ganz cool, muss man sagen.
Ja, ne?
Und da hast du dir dann halt einfach die Riffs zusammengeklaut oder wie darf man sich das vorstellen? Also mit allem Respekt.
Nö, würde ich so nicht sagen. Ich habe einfach versucht, einfach so hart zu sein. Ja, viel mehr kann ich da eigentlich gar nicht zu sagen. Das ist natürlich, das ist qualitativ natürlich echt gemischt ausgefallen. So, ne? Also erstens war es nicht so hart, weil wir einfach nicht gut genug waren. Aber immerhin hat unser Drummer zu der Zeit schon gelernt, Double Bass zu spielen. So. Und wir hatten, glaube ich, sogar schon Blast Beats in der Mucke und dann aber auch so komische, eigentlich fast so New-Metal-Parts. War so eine total komische Mischung aus Grindcore, New-Metal und Death-Metal. So.
Aber wie war das? Du hast dir den Song zu Hause fertig ausgedacht oder ihr habt den zusammen im Proberaum geschrieben?
Alles im Proberaum.
Alle zusammen
im Proberaum. Und ja, genau. Und dann hatten wir irgendwann genug Material, um auch Konzerte zu spielen. Und dann waren wir immer die härteste Band am Abend, so sinngemäß. Was wahrscheinlich das erklärte Ziel auch war.
Also ich hatte zwischen meinen Jahren 12 bis 14 wunderbare Jahre, weil wie ich schon eben erwähnt habe, so es war alles total naiv. Man hatte keine Message, außer die Sachen direkt eindimensional wiederzugeben, die man beobachtet hat, die einen irgendwie begeistert haben, irgendwie einen guten Gag, Sachen, die man gerne isst und trinkt wie Bier und Wurst oder halt über andere Bands singen oder halt auch irgendwie, es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Mhm. Eigentlich war die ganze Zeit nur rumhängen, Süßigkeiten essen und mit Basi Deutschpunk hören. Das war halt einfach geil und das hat uns natürlich dann auch ganz, ganz extrem beeinflusst. Also so in meinen ersten Jahren, wo ich Mucke gemacht habe, so da war alles erlaubt. Vielleicht die beste Phase meines Lebens. So, ne? Alles ging. Man hat nur Funpunk gehört. Und war dann natürlich auch total, also nicht nur Funpunk, auch so viel so Politpunk und so, aber man hat halt so die Dimension davon noch nicht so richtig erkannt oder auch irgendwie, also
klar.
Man hat einem die Funpunk-Sachen immer irgendwie mehr begeistert. Und die haben einen natürlich auch im Songwriting extrem beeinflusst. Bier und Wurst. Wir hatten einen anderen Song, der ging immer We are the best, fuck off the rest. Auch Message ist ziemlich klar, denkt man. Ne? Aber der hatte halt noch total den Twist. also das war geil. So. Und was hat man da alles gehört? So, ne? Also viel, viel, viel Deutschpunk. So, das war das, was mich als erstes beeinflusst hat. Und deswegen waren die Songs natürlich auch sehr, sehr primitiv. So, ne? Man hat sich über Strukturen keine Gedanken gemacht. Das mag ich bis heute übrigens sehr, sehr gerne, dass die Songs so von alleine damals entstanden sind. Später sollte das irgendwie alles schwieriger werden. Ich hab damals gerne, du warst nie so auf einem Deutschpunk-Film, oder?
Nicht so richtig. Ich habe zwar Punk gehört und war natürlich auch mit super vielen Punkern so aus meiner Schule und aus deren Zirkeln so, ne, Punkern und Goth-Kids irgendwie so befreundet, aber ich habe eher mitgehört, als es aktiv, also wenn ich selbst versucht habe, Musik zu finden oder selbst Musik gekauft habe, war es eigentlich das Gleiche, immer versucht, noch eine härtere Band zu finden. So. Und dann auch im, ne, im Saturn CDs nach dem ätzendsten Cover oder so ausgesucht. Und ja, also wirklich viel Deutschpunk aktiv, habe ich eher passiv gehört, kann man fast sagen, ja.
Ich habe damals, es gab halt auch großartige Bands. Ich habe Lokalmatadore, fand ich richtig gut früher, als so mit so 13 oder so. Sehr beeinflusst hat mich der Song Geh wie ein Proll. Kennst du den?
Nö.
Großartig. Du brauchst,
klingt aber gut, ja.
Du brauchst nicht lang zu üben. Die Anlagen sind da. Das liegt in der Familie. So ging schon der Papa. Geh nicht wie ein Ägypter. Nicht wie ein Kapitän. Nicht wie ein schwuler Cowboy. Wie ein Assi sollst du gehen. Geh wie ein Proll. Und das waren halt so Sachen, da habe ich mich halt angesprochen gefühlt. Da habe ich gedacht, so ja, da spricht jemand zu mir. Oder halt auch Pöbel und Gesorgs, damals noch Bex Pistols, fand ich geil. Wir ziehen voll besoffen durch die Innenstadt, damit die Langeweile hier ein Ende hat. Das übrige Volk schaut uns ängstlich zu. Uns ist es egal, wir wollen unsere Ruhe. Pöbel und Gesorgs, oi oi oi.
Schön.
Auch richtig schön.
Sehr poetisch.
Ja, auch die Idiots, wo kamen die her? Ich glaube, oh Alter, Dortmund, glaube ich. Meine Leber ist total kaputt und ich bin auch bald in Schutt. Doch ich sauf weiter wie ein Ketzer, bin doch nur ein einsamer Wichser. Saufen, saufen bis zum Letzten, ich werde mich total verletzen. Das waren halt so Sachen, die ich in meiner frühen Jugend sehr, sehr gerne gehört und die haben halt auch viel Einfluss auf mich gehabt, so in meinem eigenen Songwriting dann später.
Der letzte Text, der ist so ein bisschen, ne, also da war jemand so ein bisschen lebensmüde, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist dann, irgendwann später waren wir dann nicht mehr zu zweit in der Band, sondern wir haben zu dritt eine Band gegründet und der damalige Schlagzeuger, der ist dann sehr, sehr, sehr ernster Nirvana-Fan gewesen. Also nicht so Fun-Nirvana wie wir, sondern der war dann halt so ein ernster Grunger so oder wollte das sehr, sehr gerne sein und hat die ganze Nummer auch viel zu ernst genommen. Und dann war die Phase, der hat dann so ein bisschen das Zepter auch an sich genommen, so neue Stilistik, du kennst das so, weißt du, irgendwann in Bands dann ist er einer, macht dann immer die Ansagen und das war dann der Kollege und da war dann halt so, da war dann auf einmal Schluss mit Funpunk. Da war so ganz klar so, ey, wir machen jetzt ernsthafte Musik. Das war so um mein 14. Lebensjahr oder so herum und da musste man dann auch erst, also da musste man dann anfangen, sich so richtig Mühe geben. Da fand ich dann Musik machen schon auf einmal nicht mehr so geil. So, da ging es dann darum, auch einfach alles zu klauen und nachzuspielen und so Image zu biten und so und hast du nicht gesehen. So.
Ja, das ist ein bisschen lame. Da muss ich sagen.
Das war so, ey, wir machen jetzt keinen Punk mehr, wir spielen jetzt Grunge, richtigen Grunge. Natürlich Jahre zu spät und alles wurde irgendwie traurig.
Aber das ist ja typisch deutsch.
Ja, irgendwie alles wurde irgendwie total traurig und man es hat dann einfach irgendwie gar nicht mehr so wahnsinnig viel Bock gemacht, weil man einfach nur noch so ein Abziehbild seiner selbst und von anderen längst nicht mehr angesagten Bands war auf einmal so. Und dann wurde alles anstrengend. Dann war Grunge-Chef im Ring nicht so geil. Und da hörte dann auch dieser richtige unschuldige Spaß auf.
Und hat sich an deinem, wie ihr da Songs geschrieben habt, hat sich daran viel verändert dann in den Jahren
darauf? Da war es tatsächlich,
darauf,
weil wir zu dritt waren, war das tatsächlich eher, wie du sagst, so, da hat man, glaube ich, eher Songs so, einer hatte irgendwie eine Riff-Idee und dann hat man darauf gejammt und dann hat man die Songs halt einfach an einem Nachmittag irgendwie einen Song im Proberaum zusammengehackt.
Auf jeden,
so,
ja.
Das war einfacher, wie, ne? Aber man hat sich auch da noch nicht so richtig viel Gedanken. Ich habe mir die Tapes nochmal angehört neulich so und hat sich noch nicht so richtig viel über Struktur oder so Hitlastigkeit Gedanken gemacht. Die Songs, ich weiß nicht, ob du das kennst, man hat so einen Riff und ist davon voll überzeugt oder so eine Hook.
Ja.
Und so versessen darauf, dass man in seinem Tunnelblick überhaupt nicht erkennt, dass halt einfach 6,5 Minuten vielleicht einfach zu lang sind.
Das Problem habe ich tatsächlich selten. Ich bin froh, wenn ich über 3 Minuten komme.
Ist es echt so?
Ja, und das ist für mich immer so ein bisschen eigentlich das Ziel. Ich will, für mich ist ein Song so richtig legit, wenn ich die 3-Minuten-Marke knacke. Bei der Musik, die ich mache, so. Ich finde das, bei WFAM war das immer ein bisschen anders. Da haben wir immer sehr viele, sehr kurze Songs auch geschrieben. Da war ein Song unter 1 Minute okay. Ja, oder viele Songs 1,5 Minuten. Und wenn wir da mal die 3-Minuten-Marke überhaupt erreicht haben, war das eher eine Ausnahme. Also da spielte sich eigentlich immer alles unter 3 Minuten ab. Und wir haben dann in diese 3 Minuten auch immer total viel reingequetscht. So, ne? Bei WFAM war ja immer, gerade am Anfang war das ja immer so, alles auf einmal, möglichst wenig wiederholen, möglichst ungerade Takte. Hauptsache, es ist uneingängig und chaotisch so. Und dann hast du das Gefühl, dass du in den Song extrem viel reinsteckst. Und dann haben wir im Proberaum immer uns dann einen Spaß gemacht, wenn wir der Meinung waren, der Song ist vorbei. Haben wir einen Timer auf dem Telefon oder so angemacht und den Song durchgespielt. Und dann stellten wir fest, ah, der ist 1:10 lang und nicht 5.
Wie habt ihr euch die Scheiße dann alles gemerkt?
Komischerweise ist mir das total leicht gefallen, mir das zu merken, weil wenn sich die Parts alle so stark voneinander unterscheiden, haben die alle so eine großen Alleinstellungsmerkmale
okay,
gehabt.
Okay, fair enough.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich habe mal bei so einer Hardcore-Punk-Band Fill-In auf Natur gemacht und deren Songs waren natürlich viel, viel simpler. Und da habe ich total Schwierigkeiten gehabt mit dem Spielen, auch mit dem Live-Spielen und mit dem Proben, weil das alles so ähnlich war, dass ich Schwierigkeiten hatte, Orientierungspunkte in den Songs zu schaffen und die Riffs voneinander zu unterscheiden. So. Und das war bei W-Farm, war jeder Part prägnant und hat sich bei mir sofort in den Schädel eingeätzt. So.
Dass man viel zu viel in Songs einbringen will oder alles möglichst unterbringen will in alle Ideen, was bei dir halt der Wahnsinn Methode hatte, das sollte für mich ein sehr, sehr lang andauerndes Problem werden. So, das war... Ich habe heute noch große Schwierigkeiten damit zu erkennen, was die wichtigen Parts in Songs sind und welche Not tun und welche Songs überflüssig sind. Hast du das, wenn du Songs schreibst, hast du das nicht so, dass du irgendwie so 6, 7, 8 Riffs hast und die irgendwie alle unterbringen willst und für alle irgendwie versuchst zu legitimieren und hast du nicht gesehen? Weil früher, also ich weiß nicht, so weißt du, und dann hast du ein Intro, dann hast du eine Prästrophe, dann hast du Strophe A, Strophe B, dann hast du eine Bridge, dann hast du eine Hook, dann hast du die Post-Hook, dann hast du einen Breakdown-Part, dann hast du dies und jenes und hast du nicht gesehen und alles nimmt völlig absurde Ausmaße an und dann wünscht man sich auf einmal wieder Bier und Wurst zurück so und ich habe manchmal Angst, dass ich das verlernt habe. Oder ich muss mich zumindest extrem am Riemen reißen. Deswegen finde ich Songwriting manchmal total anstrengend. Weil mir mangelt es nicht an guten Ideen, sondern mir mangelt es manchmal daran, mich zusammenzureißen, dass man nicht alles in einen Song stecken kann.
Ja, nee, bei mir hat sich das so ein bisschen umgekehrt. Also, ne, wie gesagt, bei W-Farm hatte genau diese Wahnsinn-Methode. Da hat man einfach, da war das nicht schlimm, wenn Song 8 verschiedene Riffs hatte. Die hat man halt einfach so, ne, und wir haben ja auch brutale Tempo- und Taktwechsel einfach so mitten irgendwo reingeballert, so, ja, und haben uns darauf total abgefeiert, weil es eben unorthodox war, so, ne, und heutzutage habe ich dieses Problem tatsächlich nicht mehr, also heutzutage quäle ich mich auf jeden Fall ein bisschen mehr ab, wenn ich alleine schreiben muss, das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, wir haben das alles im Proberaum gemacht, wir waren alle irgendwie genauso gepolt zu dem Zeitpunkt, ja, dass wir hatten alle die gleiche Vision davon, was am Ende rauskommen sollten und dann hat wahrscheinlich auch so ein bisschen dieser Random-Faktor hat vielleicht so ein bisschen auch zum Reiz beigetragen, aber auch da gab es dann schon auch Nuancen so, sage ich mal, ne, weil man macht ja dann erstmal irgendwie was, wenn man erstmal eine Band hat, bei der auch ein bisschen was geht und wenn dann auf einmal auch so ein Feedback-Loop entsteht zwischen Leuten, denen das gefällt und der Band und so oder wenn das wahrgenommen wird von einer breiteren Masse und sich Leute dann auf einmal dazu äußern, dann merkt man ja auch manchmal als Band, ob das, was zurückkommt, eigentlich das ist, was man will. Ja, dann verändert man vielleicht auch so ein bisschen so seine Herangehensweise. Und das war bei uns zum Beispiel bei unserer zweiten Platte ganz krass, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, mit dem ersten Album so wahrgenommen geworden zu sein und in eine Ecke gesteckt zu werden, mit der wir uns eigentlich gar nicht identifizieren konnten. Und dann haben wir halt mit der zweiten Platte versucht, eine Anti-Platte zu machen, so, ja, die noch experimenteller ist und ausufernder und die Produktion dann total roh irgendwie, ja, und rumpelig, einfach weil wir halt Bock hatten, dann noch Leuten, die uns nicht in Kram gepasst haben eigentlich, ja, was auch kindisch irgendwie ist, wenn man streng genommen, ne, aber Leute, die uns nicht so in den Kram gepasst haben, irgendwie auch ein bisschen vom Kopf zu stoßen, was auch funktioniert hat.
Sind aber auch magische Momente bei vielen Bands, so, weil wenn gerade bei Bands, die sehr jung sind, die es noch nicht so lange gibt, aber auch bestehen aus sehr jungen Leuten, wenn die so ganz klare Etablierungsstrategien fahren und sagen so, ey, wir sind jetzt so, ich meine, das ist die Magie von Early Black Metal. So einfach zu sagen, Alter, wir machen keine Kompromisse und das ist so abgefuckt, das kapierst du nicht mal, so, das kannst du nicht gut finden, so, und natürlich.
Das war so der Vibe, ja.
Ja, gut, das kann natürlich auch fürchterlich in die Hose gehen, wenn das so gewollt wirkt, so, aber manchmal, das sind natürlich magische Platten und magische Bands, wo man so merkt, so, ey, die haben wirklich nur Musik für sich selber gemacht, so, es ist denen völlig egal, ob das irgendjemand anders gut findet, ist nur für sie und für ihren kleinen, erlesenen, elitären Kreis, so, das ist natürlich auch geile Platten, so.
Ja, rückblickend, ne? Es gibt auch den Mittelweg so, ne? Also klar, du sagst, einerseits können das richtig magische Platten sein oder es geht total nach hinten los. Für mich ist das rückblickend eigentlich eher so ausgefallen, dass ich sagen würde, dass total viel davon echt cool ist. Aber es Komponenten gab, wo ich rückblickend sagen würde, wir wollten es auch ein bisschen zu krass so, ja. Und wo dann vielleicht unsere Kritikfähigkeit auch ausgesetzt hat. So, wir hatten zum Beispiel auch bei der Platte, ich kann sie ja beim Namen nennen, die heißt In Shoals irgendwie, wir hatten bei der Platte zum Beispiel halt eben auch, wie gesagt, Bock, eine rohe Produktion irgendwie zu haben. Das war von vornherein, ja, als wir angefangen haben, die Songs zu schreiben, auch ein ganz klarer, wir wussten ganz klar, dass das eine rohe Produktion wird und wahrscheinlich beeinflusst es dann ja auch so ein bisschen das, was man musikalisch macht, so. Als die Platte dann aufgenommen und gemixt war irgendwie, habe ich das Gefühl, dass wir zu schnell den Mix abgesegnet haben. Weil nämlich, wir waren so drauf gepolt, wir wollen eine rohe Platte. Und dann klang der Mix halt roh, den wir bekommen. Und dann, ja, okay. Ne? Statt zu sagen, ja, ist roh, aber nicht so, wie wir es wollen. Weil das ist nämlich rückwirkend so ein bisschen mein Problem dann gewesen. Jahre später dachte ich mir einfach so, ja, klar klingt die Platte cool und super organisch, aber nicht auf die Art und Weise, wie wir es gewollt oder auf die wir uns eigentlich geeinigt haben. Das war nicht unser erklärtes Ziel, war nicht das Ergebnis sozusagen. Und ja, da hat die Ideologie hat uns irgendwie so ein bisschen dann auch vereinnahmt ein bisschen zu sehr vielleicht.
Deswegen sind meine Lieblingsaufnahmen aus meinem Leben oft die, wo man halt einfach die ganze Band live gespielt hat, man hat alles ins Mischpult eingestöpselt oder und dann halt einfach ein Stereosignal halt einfach ins Tape Deck oder so, wo man hinterher überhaupt nichts mehr regeln konnte, so wo sich alles, jeder magische Moment halt einfach wirklich einfach so durch Zufall ergeben hat oder so, hat einfach das Zusammenspiel der Leute so und man das einfach so akzeptiert hat, ja gut, da habe ich mich jetzt vergriffen und da singt der eine jetzt ein bisschen zu laut und der andere zu leise und so, das finde ich halt eigentlich immer geil und das sind auch Momente, die ich manchmal vermisse, weil heute produziere ich natürlich oder nehme auch deutlich ja, professioneller, wenn man das mal so als Unwort benutzen will, auf, so dass man verliert sich dann da halt auch sehr schnell da drin, dass man eben der Fehler dann nicht mehr als Pinselstrich wahrnimmt, sondern den Fehler nicht als Pinselstrich, sondern einfach sagt so, ja, das kann ich besser, mache ich nochmal, erase oder copy und paste, was das Allerschlimmste ist, so, weißt du, so, gibt's ja im Metal-Produktion sehr, sehr viel, dass da halt zum Beispiel einfach mal eine ganze Hook einfach kopiert wird und dann halt einfach hintereinander gesetzt wird auf Repeat oder so, ne, sowas finde ich zum Beispiel richtig, richtig fürchterlich. Machst du sowas bei deinen Produktionen?
Haben wir schon gemacht, also nicht direkt hintereinander würde ich es auf keinen Fall machen wollen. Ja, wenn sich eine Hook oder eine Vocal Line wiederholt, so, dann unmittelbar vor allem, so, dann würde ich sowas nie machen. Aber manchmal ist dann so ein bisschen auch der Gedanke, so manchmal, wenn ein Take so richtig geil ist, wenn man einfach so, boah, Alter, hier ist alles genailed worden, so, also auch gerade mit Stimme, so, ne, wenn jemand so, wenn ein Sänger so richtig die Perfektion getroffen hat, so, dann habe ich auf jeden Fall auch schon oder haben wir als Band auch schon Sachen kopiert so und das nochmal quasi wiederholt. Aber das ist immer so ein bisschen, da bin ich halt flexibel so. Ich habe da gar nicht so eine eng gesteckten, wie soll ich sagen, Grundvoraussetzung, dass ich sagen würde, irgendwas ist ein No-Go. Für mich ist erstmal nichts ein No-Go, wenn es geil klingt, so, wenn das Ergebnis geil ist. Und da zählen dann solche Sachen auch dazu. Und manchmal entstehen auch dadurch, dass man Sachen erstmal kopiert, geile Sachen, was zum Beispiel letztes Jahr, als wir mit Nightmare einen Song geschrieben haben, nachdem wir die erste Hälfte des Chorus eingesungen haben, habe ich irgendwie gesagt, ja, kopier doch einfach mal den Chorus über die zweite Hälfte rüber, damit wir wissen, ob die Vocal Patterns so gut klingen, der Rhythmus quasi, ne? Es war eh ein anderer Text, so, aber wir wollten es einfach mal ausprobieren. Und dann hat halt unser Gitarrist den Vocal-Take an die falsche Stelle kopiert. Und es klang aber total geil.
Ja, das sind natürlich Zufallsprodukte. Sowas kann natürlich passieren.
So. Und sowas kann passieren, wenn man manchmal...
Aber planen kann man es nicht.
Nee, kannst du nicht planen, aber sowas kann halt passieren, sag ich mal. Wenn du zumindest von vornherein nichts ausschließt, dann gibt es halt manchmal auch so Happy Accidents, die eben durch sowas entstehen. So. Und ja, von daher... Ich schließe erstmal nichts aus, würde ich jetzt mal von, ja, nichts ist wahrscheinlich übertrieben.
Aber. Wie hat sich denn dein Songwriting verändert oder allgemein, wie du hattest du je das Gefühl, ey, ich hattest du zum Beispiel Phasen, wo du irgendwie, du hast das schon erklärt, so, ne, da wolltest du extrem kompromisslos sein, du wolltest den Leuten vor den Kopf stoßen, was ja halt auch eine ja, eine gewisse Agenda ist, wenn man so will. Ja. So, ne? Hattest du, bist du so durch, kannst du so festmachen, dass du durch verschiedene Phasen so in deinem Leben, seitdem du Musik schreibst, seitdem du in Band spielst, gegangen bist, wo du sagst, so, das war mir zu dem Zeitpunkt total wichtig, wie zum Beispiel, ja, als ich 12 bis 14 war oder so, war mir wichtig, möglichst vermeintlich witzig zu sein und einfach nur über Scheiße zu singen, über einen guten Gag, den man gehört hat, oder. Und einfach, ne, und dann später ist man älter geworden, hat sich auf einmal total wichtig genommen und hatte halt auch das Gefühl so mit den Texten, ja, ich brauche jetzt eine Message, ich muss jetzt was ausdrücken, so, ne, das ist bei mir halt voll extrem gewesen. Als es denn so anfing, so, ja, dann wurde man auf einmal ein depressiver Teenager und nicht genug damit, sondern musste halt auch den depressiven Teenager halt auch noch in der Musik so richtig raushängen lassen. Das war natürlich so mega cringy, so, also so mega zum Fremdschämen, also das... Das sind Sachen, Alter, wenn ich das heute höre, ey. So krass, ey.
Ja, also doch, ich würde sagen, so ein bisschen Message oder Agenda dahinter war schon auch bei WFAM zum Beispiel auch so eine Sache. Also da war schon immer auch so ein bisschen das Gefühl, dass man so ein bisschen politisch irgendwie ist quasi. Und da sind auf jeden Fall auch Sachen dabei, die heutzutage wahrscheinlich, die nicht so gut gealtert sind irgendwie. Weil zum Beispiel, ne, ich habe 2000, auch auf der gleichen Platte, auf der Enscholz, so, damals waren zum Beispiel so diese ganzen Verschwörungstheorien, die heutzutage so komplett ins rechte Lager abgedampft sind, so, das war gerade neu, so im Internet, ja, da gab es dann dieses Zeitgeist und was ich dann,
ja, ne, ja, erinnere ich mich.
Haben dann alle so rumgeschickt, so, ne, und dann bist du halt,
Alter, guck dir das mal an, ohne Scheiß, nichts ist mehr so, wie es mal war, Alter.
Total crazy, so, ne, und wenn du dann,
hast
so...
Hast du dir meine Telefonzelle auf Gras angeguckt, Alter?
Ja, ey, das ist halt, ne, sowas habe ich mir dann auch reingezogen irgendwie und dann, ne, und wenn du dann auch versuchst, irgendwie politische Texte zu schreiben, zumindest so dieser Vibe, dass alles irgendwie nicht ist, wie es scheint, so, ne, und da denke ich dann heute zurück, so, ja, das wahrscheinlich habe ich mir da viel Bullshit reingezogen, so, und auch wenn jetzt die Texte glücklicherweise, wenn ich die jetzt heutzutage nochmal lese.
Hast du die geschrieben?
Ich habe immer viel, also die Texte waren so halb unser dann neuer Sänger und ich so.
Und wenn du die jetzt liest, nicht so gut gealtert?
Also ich sag mal, es ist nicht so schlimm, wie es hätte sein können, so, ja. Also ich sag mal so, ich habe jetzt nicht so total, ich habe nicht den Inhalt dieser ganzen komischen Verschwörungsdokus so aufgesogen, aber so dieses Prinzip, ja, dass immer alles so nicht ist, wie es scheint, ja. Und alles ist so, keine Ahnung. Es ging viel um Überwachung auf der Platte so. Und das war natürlich eigentlich auch damals ein großes Thema, Überwachungsstaat tatsächlich, also auch im Mainstream irgendwie so. Aber ja, ich sag mal, es ist auf jeden Fall so ein bisschen eher die Erinnerung daran, ist die Erinnerung zur Inspiration ist nicht gut gealtert. Weißt du, was ich meine so? Weil wenn ich mir heute sowas wie Zeitgeist angucken würde, ja, keine Ahnung, da läuft mir das Gehirn aus den Ohren so. Aber damals dachte ich halt, ne, mit 10 Jahren jünger, gut 10 Jahre jünger so, dachte ich so, boah, ist das alles spannend so, ne? Und hat mich dann inspiriert.
Es war auch spannend. Ich kann mich ja auch sehen, dass man das so völlig ungefiltert dann einfach so, ah, okay, das ist also die Wahrheit. Ach so, ja, dann wurde ich ja jahrelang verarscht so. Ja. Bei mir... als ernstzunehmender oder als Grunge-Rocker, der was auf sich gehalten hat, war bei uns natürlich, also so gut, da war ich noch deutlich jünger, da war ich jetzt so 14, irgendwie 15, eher 14, glaube ich sogar noch, wollte man natürlich so möglichst suicidal und anti-life sein, so, ne, da war man natürlich so, klar, man war extrem, es gab halt die große Blaupause Nirvana und das war natürlich alles so möglichst, ey, geiles Riff, aber ey, der Text muss halt viel düsterer sein, es muss möglichst so, und das gepaart mit sehr, sehr schlechtem Schulenglisch und so, also da hat man schon so ein paar richtige Kracher verbrochen. So, ich möchte hier aus einem Text zitieren, den ich geschrieben habe 1996 für meine damalige Band Inferi vom Demo-Tape. Der Song heißt The Only Way. There is a way, but how to find it? Now I know the way, yeah. And I'll go the way today. Oh, I think it's the only way, the death. You can't always ignore me, but you must look at me. You can't ignore my face. My death brings you on the right trace. Und das, da kam man sich dann damals so richtig, richtig schäffig vor und sagt so,
sehr
ja.
Sehr deep, sehr, ne?
Und jetzt werden meine Eltern und Lehrer, die werden sich noch wundern, was ich für eine,
wenn die das lesen,
eine Lonely Soul bin und was ich hier für Tode sterbe in meinem Alltag in der Hobbygarage zwischen Dosenbier und Beavis und Butthead. Jetzt könnt ihr alle sehen, was ihr mir angetan habt.
Ein verkanntes Genie.
So, und auch zerrissen, innerlich ja, zerrissen, ja. So, ne? Also ganz, ganz, ganz fürchterlich gealtert natürlich. Ja, und das war dann eigentlich so eine Phase, die ich auch nicht sonderlich vermisse, wo man dann so ganz offen, ich war nicht suicidal, also nicht mal annähernd.
Ja.
Ich hab auch, wenn ich aus dem Grunge-Proberaum nach Hause kam, wollte ich auch immer nur einfach weiter Funpunk hören und Saufpunk und
Wurst und Bier.
Wurst und Bier und Good Times, so, ne? Aber in dem Proberaum, in dem Konglomerat und Kontext mit dem Musikern damals, war das dann auf einmal so, ey, ich kann mich erinnern, dass der Drummer einmal irgendwann während der Probe aufgestanden ist, weil wir zu lässig und zu punkig gespielt haben. Machen wir jetzt Punk oder was? So, das war für den ganz wichtig zu unterscheiden, so zwischen Punk und Grunge. Und Grunge war einfach traurig und scheiße und man durfte nicht lachen und so.
Ja.
Und nicht lachen hat mir überraschenderweise überhaupt keinen Spaß gemacht. Und da folgten dann einige Jahre, wo man so sehr gekünstelt und sehr gestellt und es war alles einfach nur mega fake und so. Kam natürlich dann trotzdem in seinem eigenen Kreis total gut an, weil man dann halt so irgendwie so ein edgy Typ war, aber insgesamt natürlich mega peinlich. Also es gibt nichts Peinlicheres als depressive Teenager, das muss man ganz klar sagen.
Ja.
Tja, so sieht das aus.
Naja, Hanno. Aber gut, dass du es trotzdem mitgemacht hast.
Ich hab dann auch so Filme gefahren und wollte mich dann so ganz ernst nehmen und wollte mich so richtig testen und so. Ich kann mich erinnern, es gab immer, da habe ich mir meine Akustikgitarre auf den Rücken geschnallt und bin bei uns in Bremen ans Weserwehr gefahren und habe mich da im Nieselregen auf die Wiese gesetzt und hab so grungy Akustik-Songs gespielt für mich alleine, so um Inspiration zu kriegen und so. Und da kam so ein Bauer an, Alter. Und weißt du, hey, was machst du auf meinem Acker? Ja, nur ein bisschen Gitarre spielen. Ja, verpiss dich. So, ja, okay, tschüss, ne, und so. Also sehr, sehr geile, peinliche Momente auch. Und da habe ich einen Song geschrieben auf der Wiese im Regen, der hieß Barbed Wire. Das ist halt Stacheldraht, ne, weil der Stacheldraht legte sich um meine Seele wie der saure Regen, der vom Himmel tropfte. So, es war einfach alles too much für mich, so, ne, viel zu viel. Aber dann wieder nach Hause wichsen und Dosenbier. Also, ne, man muss seine Prioritäten setzen. Also viel mehr als 2-3 Stunden hatte ich nun auch nicht Zeit pro Tag, um der edgy Grunge-Rocker zu sein.
Also das ist schon interessant so, weil ich sag mal, das heißt ja im Grunde genommen, dass du dich auch schon dann für die Kunst, ja, in Anführungszeichen, aktiv verstellen musstest so.
Ja, auch, ja. Das muss ich aber auch, ich will das jetzt nicht auf andere schieben, aber das war so ein bisschen auch...
Gruppendynamik.
Das, ja, ich würde eher von Gruppenzwang sogar reden.
Okay.
Das war so ganz klar, also das war, jeder, der mich kennt, kann sich das wahrscheinlich jetzt gerade schlecht vorstellen, aber damals, da hatte jemand anders echt das Zepter in der Hand und das war so als klar, das ist jetzt hier Chef im Ring und das wird gemacht und wir spielen jetzt so bekackt einen traurigen Pseudo-Grunge so und das auch wenn das 2 von 3 Leuten eigentlich nicht so richtig Bock gemacht hat und es ist dann auch relativ nach so 1-2 Jahren wieder auseinandergefallen und umso älter ich wurde, umso hat sich das dann auch so ein bisschen gebessert. So,
ja.
Und dann wurde das, da habe ich dann schnell mich wieder darauf konzentriert, was mir wirklich wichtig ist. Wie zum Beispiel auch wieder mit der Akustikgitarre so Singer-Songwriter-mäßig so richtig knallharte Politschocker zu schreiben. So, ne? Das war dann so ein bisschen, dann hatte ich dann noch so ein bisschen so eine Phase, wo ich so voll auf diesen Skandinavien-Rock und so abgefahren bin, so mit 17 oder so. Da war dann halt, also da ging es nur noch um Flammen und Dragster und Tattoos und heftige Sonnenbrillen und einfach richtig geil abrocken.
Hat ja bestimmt auch deinen Lifestyle komplett reflektiert, ne?
So sieht's mal aus, ja, auf jeden Fall.
Du bist ja schon mit dem Dragster zur Schule gefahren. Quasi.
Der eine oder andere wird sich daran erinnern können, ganz genau.
Ja, verstehe.
So. Aber dann kam so die nächste wirklich große Phase, war dann wirklich, wo ich gesagt habe, so habe ich keine Musiker mehr gefunden. Die Geschichte habe ich öfters erzählt, dass ich immer große Probleme hatte, andere Musiker zu finden, die meine Visionen geteilt haben oder die sich haben dicht labern lassen, mitzumachen.
Ja.
Und da habe ich dann halt so voll so ganz viel so Pseudo Bob Dylan oder so Singer-Songwriter-Sachen gemacht, so wirklich so Sachen, die man alleine zu Hause gut mit einem Vierspurrekorder und so ein paar Bongos alleine im Kinderzimmer umsetzen konnten, so, und da sind ein paar heftige Politschocker entstanden, so, ne, weil ich es dem System halt auch mal richtig zeigen wollte, so, ja. Ne? Hattest du das, warst du sehr so politisch motiviert, so, als irgendwie, das, also, das altert ja auch oft nicht so gut.
Nee, also wie gesagt, wir haben das schon, es hat sich schon bei WFAM auf den ersten beiden Alben bestimmt besonders irgendwie so einge... Ja, das war schon auch immer irgendwie so ein bisschen pseudopolitisch motiviert, ja. Oder noch besser, das Unwort überhaupt, gesellschaftskritisch, ja.
Ja, das ist meine absolute Lieblingskritik, gesellschaftskritisch.
Ja, genau, super. Ne, und
mein Kritikquartett auf jeden Fall Top-Ass.
Absolut. Und
Gesellschaftskritik 400.
Und das war so ein bisschen so unser, würde ich sagen, unser Ding. Also ich habe von Anfang an bei WFAM auch Texte mitgeschrieben. Bei den ersten beiden Platten so halb. Jeweils die Hälfte der Platte gemacht und bei der dritten und vierten habe ich dann komplett die Texte geschrieben. So. Und ja, das hat sich auf jeden Fall auch ein bisschen verändert. Heutzutage zum Beispiel ist, bei Nightmare schreibe ich die Texte zusammen mit unserem Sänger irgendwie und da geht es eigentlich immer nur um die totale Selbstzerstörung irgendwie. Ja, kann ich auch gar nicht so genau sagen, wo das herrührt.
Nee, ist geil, kenne ich aber auch. Ja. Das ist bei Manta genauso.
Das ist einfach so, irgendwie, wenn es ne, wir erfinden irgendwie immer einen Protagonisten und der wird eigentlich immer von irgendwas komplett zerfickt.
Achso, nee, das ist bei uns nicht so, aber ich kann schon so unterstreichen, dass ich so eigentlich so ein bisschen stolz drauf bin oder mich sehr darüber freue, dass ich in einer Lebensphase angekommen bin, wo ich wieder überhaupt kein Interesse da habe, eine großartige Message zu spreaden. Dass ich, ja. Das, weißt du so, ich will nicht sagen, dass Manta jetzt Bier und Wurst das Beste ist.
Schade.
Schade, aber eigentlich ist es so, dass ich Texte schreibe, die mich selber unterhalten, die mir Freude machen, einfach weil es besonders dunkel ist oder weil es einfach extrem abgefuckt ist oder so. Und,
ja, genau.
Und ich nicht das Gefühl habe, ich muss damit jetzt irgendjemandem eine Messe lesen oder sein Denken oder ihr Denken damit irgendwie verändern oder beeinflussen oder so. Und eigentlich habe ich textmäßig, seitdem es Manta gibt, diese Leichtigkeit wiedergefunden, wie ich sie ganz früher zwischen 12 und 14 hatte, wo ich nur darüber gesungen habe, was mir Bock gemacht habe und meine eigenen Fantasien. Infantiler Humor damals, heute halt einfach überzogene Brutalo-Szenarien irgendwie vertonen auch, aber zu schreiben so. Das ist eigentlich ganz angenehm, dass ich finde es auch angenehm, nie mich dann letztendlich jetzt mit einer Band, die dann auch wirklich irgendwann mal so einigermaßen funktioniert hat, in eine Richtung bewegt zu haben, wo so eine Erwartungshaltung seitens der Presse oder Fans besteht, dass mein Wort besonders viel zählt, dass ich jetzt, Hanno sieht das also so und so, das wäre das Letzte, worauf ich Bock hätte, dass irgendjemand, deswegen drucken wir auch die Texte nicht ab, so, weißt du, so, weil ich einfach überhaupt keine Lust habe, dass irgendjemand in irgendeine Texte irgendwas reininterpretiert und sich das versucht zu so eigen zu machen, so, diese Narrenfreiheit gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, das ist, kann ich mich auf jeden Fall auch ganz gut mit identifizieren, weil uns das bei Nightmare eigentlich ähnlich geht. Es ist irgendwie, man zelebriert eigentlich mehr die Bildsprache, die man so erzeugt, als jetzt
ganz genau.
Ja, als jetzt irgendwie zu versuchen, eine Message oder irgendwie Lebensweisheiten auf den Tisch zu knallen.
Das klingt so auch etwas überzogen, aber es ist wirklich, ich habe mehr große Freude davon, als jetzt eine total detaillierte Story aufzuschreiben, wirklich mit geilen Worten Bilder zu malen.
Genau, ja, finde ich auch super, ja. Oder auch, doch, das trifft schon. Also, ne, wir haben auf der letzten Platte zum Beispiel irgendwie einen Song namens Bleach, wie das Nirvana-Album. Und da geht's halt um eine Person,
die. Ich habe über Nirvana mal einen Song geschrieben, ja.
Echt? Oh, da musst du aber auch mal drüber erzählen bei Zeiten.
Und worum geht's in Bleach?
In Bleach geht's halt einfach um eine Person, die sich, die versucht, sich auf alle möglichen Arten und Weisen Bleiche in den Körper einzuführen, um sich von innen.
Ah, das ist aber schon ein sehr alltägliches Szenario. Also das wer hat nicht schon mal dran gedacht? So?
Ja, also um Covid rauszuspülen zum Beispiel, ne? Hier in Amerika in Amerika ja ganz, ganz normal, dass man sich dann Bleichmittel einführt. Aber da waren wir mit unserem Text der Zeit ein bisschen voraus, ja.
In meiner Zeit als Blödelbade und Politschocksänger hatte ich tatsächlich auch einen Song, der hieß die 12 besten Wege, sich selbst zu töten. Und da habe ich dann tatsächlich etwas humorvoller, aber eigentlich in eine ähnliche Richtung einfach die 12 besten, absurdesten, splattermäßigen Szenarien aufgestellt, wie man sich am besten selber um die Ecke bringen kann. Die 12 besten Wege, sich selbst zu töten. Leider einer von vielen Songs zu der damaligen Zeit, die es nie geschafft haben, aufgenommen zu werden. Sehr schade. Traue ich heute noch hinterher.
Naja, kannst du ja vielleicht nochmal dich dran setzen.
Ich kann mich nicht mehr an den Text erinnern. Obwohl, na Moment, da ist immer guter Punkt. So, ich hatte echt immer wie so eine Art Bibel. So, ne? Ich hatte, als ich dann angefangen habe, so zu Hause, so irgendwann war es dann wirklich so, dass ich mich nur noch über Texte definiert habe. Wo es wirklich, wenn du nur mit der Gitarre spielst, dann nimmst du die Gitarre ja nur, um quasi deine Message oder deine Texte zu hinterlegen. Irgendwie
klar.
Mit irgendeiner Art und Weise Musik. Und da hatte ich immer so ganz große Bücher, die konnte man bei Karstadt kaufen. So große in der Kunstabteilung, wo so Skizzenbücher, so weißt du, so ja. DIN A4-mäßig, und die habe ich jeden Tag in meinem bekifften Kopf von oben bis unten vollgeschrieben und da, die lese ich heute sehr, sehr gerne noch, weil auch wenn nicht alles mega gut gealtert ist, aber die Mühe und die Liebe zum Detail, die in diesen Büchern steckt, ist fantastisch. Da würde ich mir heute gerne noch eine Scheibe von abschneiden. Ich versuche das immer wieder, ich habe sie hier, warte mal.
Ach, schau an.
So, ja, ich habe hier, kannst ja sehen, ich habe hier immer wenn ich an einer neuen Manta-Platte arbeite, wie jetzt auch so, kaufe ich mir immer wieder so neue schwarze Bücher. So,
ja, ich sehe schon, ja.
So. Aber letztendlich sind da dann auch immer nur so Stichwörter drin, aber sich so richtig hinsetzen und die komplett so durchzuschreiben und vollzuschreiben, das passiert nicht mehr. Also mittlerweile ist alles nur noch in Word-Dokumenten oder auf herumfliegenden Schmierzetteln, so leider.
Ja, bei mir sind es Apple Notes.
Ja, oder sowas.
Ja, ist nicht so sexy an sich, nee.
Nicht so sexy, aber wenn das Ergebnis ist das, was zählt.
Aber ansonsten, wir sitzen ja hier bei dir im Zimmer und du hast jetzt auch Aufnahmemöglichkeiten. Deswegen ist ja davon auszugehen, dass du auch jetzt zu Hause Songs schreibst. Das heißt, das wird sich ja auch auf dem Musikschreiben, also da wird sich auch was verändert haben bei dir.
Ja, aber ich nehme bis heute keine Skizzen auf, nie.
Okay.
Also ich habe auch wenn ich hier alles aufnehmen kann, ist mir das ist mir zu anstrengend. Das ist mir zu viel Arbeit, eine Gitarre einzustöpseln und die ganze Anlage anzuschmeißen. Also ich mache das Aufnahmeequipment nur an, wenn ich richtig aufnehme. Ansonsten mache ich das nicht. Ich mache das meistens so, weil ich sehr schlechte Ohren habe. Ich kann überhaupt nicht so mir Riffs ausdenken und dann die audiomäßig hören und das habe ich da gespielt. So, sondern deswegen ist eigentlich das Rohmaterial für eine neue Manta-Platte immer so eine Festplatte voll, nur mit Handy-Videos, wo ich mich selber dabei filme, wie ich so Riffs schreibe. Oder wie ich so Riffs, die ich geschrieben habe, aufnehme. Und aus diesen ganzen Videos mache ich dann Ordner und schmeiß so, okay, das ist der Song, der geht in die und die Richtung, das ist so mit Tempo, das ist schneller, das ist was Langsames oder. Und dann suche ich mir die Videos zusammen aus den letzten 1-2 Jahren, wo ich dann halt Material gesammelt habe und schmeiß die in den jeweiligen Ordner. Und so konzipiere ich dann letztendlich die Songs. Und so finden die Riffs zusammen, um neue Songs zu schreiben. Ist relativ kompliziert.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Aber ich weiß nicht, wie es anders gehen soll.
Ja, verstehe. Naja, bei mir ist.
Schreibst du die Songs so durch, dass du dich hinsetzt, ich schreibe jetzt einen neuen Song und dann denke ich mir die Hook aus, dann denke ich mir die Bridge aus, dann denke ich mir die Strophe aus und dann ist der Song fertig? Passiert bei mir nie.
Nö, aber ich sag mal so, dadurch, dass mein ganzes Aufnahmeequipment ja innerhalb von einer Sekunde an ist quasi und ich dann nur die Gitarre einstöpseln muss, ich mache das oft so, dass ich mich hinsetze am Computer, alles anmache, ein bisschen auf der Gitarre rumriffe irgendwie, und wenn ich der Meinung bin, ich habe irgendwie ein cooles Riff, dann fange ich an, ein Drumbeat runter zu programmieren, um dann das Riff aufzunehmen. So. Und man fängt ja oft, wenn man einen Song anfängt zu schreiben, man fängt ja doch oft an mit dem Gedanken, ich schreibe jetzt ein Intro-Riff oder so, oder das ist jetzt der Songanfang, so, ja. Und oft ist es auch so, dass du dann, ne, dass du eben, ja, was sich so ein Anfangs- oder so ein Intro-Riff ja schon unterscheidet von irgendwas, was man so mitten in den Song einbaut, in der Regel zumindest, dass, wenn das erstmal da ist, dann entwickelt sich der Song bei mir so ein bisschen, als wenn du jedes Mal einen Lego-Stein oben drauf packst auf einen, der schon da ist. So. Also bei mir, das ist dann auch manchmal so, dass ein Song rumliegt, der ist nur 20 Sekunden lang irgendwie und dann fällt mir nichts ein für 3 Monate bei dem Song. Und der liegt dann halt brach so und irgendwann setze ich mich ran und der Knoten platzt so, während andere Songs ich an einem Nachmittag irgendwie einen ganzen Song so schreibe, ja, wo, aber es entwickelt sich echt oft so ein bisschen von Riff zu Riff und ja, und dann schiebe ich ein bisschen hin und her oder was weiß ich, ja, oder drehe es manchmal um. Das ist ja, sagen wir mal, der Vorteil am Schreiben am Computer, wenn man alles immer sofort aufnehmen kann, dass du natürlich dann auch so mit so Arrangements oder so total rumspielen kannst. Dann schneidest du halt mal einen ganzen Part aus und packst eine andere Stelle in den Song oder so und guckst, ob der da geiler ist, so, weißt du? Also das,
ja, siehst du, da bin ich ja schon sehr neidisch drauf. Da fehlt mir halt einfach echt die technischen Skills für. Wirklich, also ist echt so. Ich mach das so, ich setze mich hin, wenn ich mich danach fühle, Gitarre zu spielen, und wenn da nicht in der ersten Minute was bei rumkommt, stelle ich die Gitarre wieder weg. So.
Ja.
Und Wenn aber was rumkommt, dann nehme ich einen Riff auf und dann bin ich auch meistens zufrieden. Oh, heute habe ich mir ein geiles Riff ausgedacht. Nächsten Tag nehme ich ein anderes Riff aus, was überhaupt nichts mit dem Riff von gestern zu tun hat. Ja. Dann nehme ich wieder einen Riff auf, was in eine ganz andere Richtung geht. Und du siehst, ich habe eine riesige Kiste voll Riffs, die alle nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, das ist dann halt einfach die Mammutaufgabe ist, die hinterher alle zusammenzubringen. Vielleicht könnte man dann eine Abkürzung gehen und so zu arbeiten wie du, aber mir fehlt da halt einfach vielleicht die Konzentration, das Sitzfleisch und auch die technischen Skills. So, also es ist wirklich so, dass ich eine riesige Riffsammlung habe und versuche, die dann hinterher thematisch passend zusammenzufügen, um da Songs draus zu bauen.
Das ist aber auf jeden Fall auch gar nicht, ich meine, klar, es klingt auf jeden Fall erstmal kompliziert. Andererseits habe ich dann so Phasen manchmal, wo ich dann wochenlang nicht weiterkomme. Ja, sagen wir mal, ich hänge mitten in einem Song fest, ja, nach einer Minute oder anderthalb oder zwei und habe das Gefühl, shit, hier fehlt noch eine Minute, ich muss hier noch mehr ranschreiben und ich komme einfach auf nichts und dann bin ich so ein bisschen, dann fühle ich mich so ein bisschen geschlagen und habe auch nicht immer so die Motivation, einfach einen neuen Song anzufangen und einfach den, wo ich nicht weiterkomme, mal liegen zu lassen. Und wenn ich mir überlege, wenn ich jeden Tag ein gutes Riff schreiben würde, dann würde ich vielleicht schneller auf ein Ergebnis kommen, so, weißt du? Aber was bei mir ist halt so, ich habe ja irgendwann freiwillig angefangen, Platten zu Hause zu schreiben irgendwie. Und das war halt bei der letzten W-Farm-Platte dann so und da ist es total gut gelaufen. Das hat sich einfach da war aber auch alles noch neu. Da habe ich mir gerade erst beigebracht, die Platten aufzunehmen. Und der Beweggrund war, ich habe keinen Bock, im Proberaum Songs zu schreiben. Ich will einfach auch mal zu Hause und ich will versuchen, mal so richtig was auszukomponieren, wo man eben auch nicht von den, sagen wir mal, von den Grenzen des im Proberaum Musizierens so zurückgehalten wird. Und da sind auch Songs auf der Platte, die man gar nicht live spielen könnte, wo ich halt einfach mal zwei verschiedene Gitarrenstimmungen rechts und links spiele oder wo ich mitten im Song von einer 7 auf eine 8-Seiter wechsle oder irgend so ein Shit, ja, den man einfach nie machen würde im Proberaum. Und ja, das war so die Motivation. Kein Bock auf Proberaum, kein Bock auf diese ewig gleiche Dynamik so. Aber jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich so, das hat einmal funktioniert, dass es total super war, dass ich eine ganze Platte in einem relativ so in einem Rutsch schreiben konnte quasi und mich inspiriert gefühlt habe und diese Technik war neu und alles war aufregend. Und danach bei der ersten Nightmare-Platte habe ich es versucht, auf die gleiche Art und Weise zu machen. Dann bin ich hier rübergezogen in die USA und habe mir sofort auch mein kleines Studio aufgebaut. So. Und dann hat die Platte halt einfach mal 3,5 Jahre gedauert, weil ich einfach nicht inspiriert war, so wie bei der davor. Und mittlerweile ist es echt so, dass ich mir eigentlich wünschen würde, mal wieder in den Proberaum zu gehen und mit meinen Mitmusikern zusammen Mucke zu machen.
Geht mir ganz genauso, weil Irinsch und ich sind ja nun auch durch den Ozean getrennt so und da ist es auch so. Irinsch ist halt Drummer, also der kommt jetzt nicht mit Gitarrengriffs an. Das heißt, und bleibt irgendwie gar nichts anderes übrig, als dass wir uns dann irgendwann treffen und ich habe einen großen Sack voll Riffs im Gepäck und wir versuchen da zusammen dann irgendwie Songs draus zusammen zu schustern. So. Und das kann geil sein, ist aber eigentlich ein sehr umständlicher, anstrengender Weg. So. Die erste Platte, Death by Burning, die haben wir noch so richtig klassisch gemacht mit 2, 3, 4 Mal die Woche im Proberaum treffen und zu jammen und dann ergibt sich ein Song. Ja. So, ne? Und die Songs haben natürlich auch eine gewisse Magie. So. Das ist schon anders. So. Ich will nicht sagen besser oder schlechter, aber es ist halt definitiv anders. Und definitiv birgt es nicht die Gefahr, die ich hier immer wieder spüre, dass ich, wenn ich hier selber Songs schreibe und auch so ein rohes Arrangement schon vorproduziere oder vor mir vorüberlege auf dem Papier, dass ich dann diese ganzen Riffs, die irgendwie vielleicht zusammenpassen irgendwie, und dann will ich alles unterbringen und dann kann ich nicht mehr unterscheiden, was ist besser als das andere und was ist dem Song dienlich und was ist dem Song eher schädlich, so. Während wenn du mit mehreren Leuten im Proberaum darauf jamst oder so, durch das Jammen und Zusammenspielen alleine sich herausstellt, welche Parts sinnig sind und welche nicht sinnig sind. Und diesen Moment vermisse ich ganz, ganz extrem und das ist für mich ganz schwer. So, ja. Und wie gesagt, so, also wenn du sagst, so, du warst 3,5 Jahre nicht richtig inspiriert oder es hat total lange gedauert, eine Platte zu schreiben, um dem zu entgehen, setze ich meine Ziele halt voll niedrig. Das heißt, ey, wenn mir ein geiles Riff einfällt, lege ich die Gitarre zur Seite bis zum nächsten Tag. Weil ich denke, ey, das ist eigentlich schon mehr, als du dir hättest wünschen können. So ein geiles Riff ist, da hat sich der Tag schon gelohnt.
Ja, da hast du auch so nicht ganz unrecht. Hätte ich jeden Tag ein geiles Riff geschrieben, wäre die Platte auch schneller fertig
gewesen. Und das versuche ich zum Beispiel. So, ja, weißt du,
das ist ein guter Gedanke.
Ich versuche mich jeden Tag hinzusetzen Und das ergibt sich ja. In den ersten 5 Minuten weißt du, ob da heute was rumkommt oder nicht. Und ich bin dann halt auch cool damit, die Gitarre wieder zur Seite zu stellen und sagen, das wird heute nichts so. Und manchmal spiele ich dann halt 3, 4, 5, 6 Stunden am Stück, weil es total aus mir raussprudelt. So, aber ich versuche jeden Tag ein bisschen was zu machen. Das auf jeden Fall. Gerade in so einer Zeit, wo ich mit dem Gedanken spiele, eine neue Platte aufzunehmen. Und jetzt ist es gerade so. Ich habe den großen Sack voll Riffs und ich fliege wieder nach Deutschland und wir wollen an neuen Sachen basteln und mal gucken, was dabei rauskommt. Weil ob das gut ist, was du dir zu Hause ausgedacht hast, das weißt du halt auch erst, wenn du es in dem Kontext mit deinen Leuten zusammen im Proberaum oder im Studio spielst. So, es kann nämlich auch, und das ist auch schon oft vorgekommen, eine totale Enttäuschung sein, dass du dann auf einmal merkst, ey, das, was zu Hause alleine am Schreibtisch doch total groovig und geil war, funktioniert nicht sehr gut irgendwie dann mit den anderen zusammen oder im Proberaum, weil es halt einfach ganz anders ist, als du dir vorgestellt hast. Und dann ist es auch oft schwierig, weil dann ist es ein großes Problem zwischen Ego und enttäuschter Erwartungshaltung und absoluter Frustration, weil du zu Hause voll lange an was gearbeitet hast, dich total drauf gefreut hast und ohne das, was dafür jemand kann, ist es sich halt einfach nicht so gut umsetzen lässt, wie du gehofft hast. So, und das passiert sehr, sehr oft. Und das ist eigentlich die wirkliche Magie des Songwritings, zu lernen, zu verstehen, wenn was nicht geil ist und nicht nur zu sagen so, ey, das ist der Shit, das ist der Shit, das zu sagen, ey, das ist das Allergeilste, das kann jeder, aber zu erkennen, nüchtern, eigentlich ist das auch nur so lauwarmer Kaffee gerade. Das ist, finde ich persönlich, die allergrößte Herausforderung im Songwriting so. Und da, wie gesagt,
ja. Also da bin ich glücklicherweise ziemlich pingelig so. Hab immer das Gefühl, so, wenn ich irgendwas mache, was ich schon mal fast genauso gemacht habe, dann kriege ich schon Zustände so. Ja,
ja, ich kenne diese Frustration, aber manchmal peilt man das nicht. Wenn du jetzt so arbeitest wie ich zum Beispiel, über 2 Jahre Riffs sammelst und stellst fest, Alter, Digga, das hast du vor 2 Jahren schon gemacht, das war vor 2 Jahren schon nicht geil. So, ja. Das passiert sehr schnell. Also ich verstehe voll, was du meinst. Mir geht es genauso, aber ich kriege das oft nicht mit. Oder ich denke, das ist geil. Ich habe so voll auf dem Moment, dass ich was aufnehme, so auf dem Handy oder so und ich denke, ey, das ist total geil, das wird ein absoluter Hit. Und dann gucke ich mir das ein halbes Jahr später an und denke so, also ich peile das nicht mal mehr.
Ja,
so,
ja.
So, weißt du, so ich denke so überhaupt keine Emotionen.
Ich hatte früher nur eine Akustikgitarre zu Hause und habe versucht, darauf Riffs zu schreiben. So, ne? Und das ist dann auch manchmal so, da hast du dann das Gefühl, so geil, jetzt habe ich ein geiles Riff. So mit Fantasie stellst du dir vor, wie das verzerrt klingt. Dann gehst du in den Proberaum, wo deine E-Gitarre und dein Amp steht so. Und ja, dann klingt das wie so ein Wald- und Wiesenriff auf einmal. Ne? So, weil das
Wald- und Wiesenriff ist ein gutes Stichwort. Das passiert auch so schnell, dass man sich selber kopiert oder dass man Sachen macht, die man schon mal gemacht hat aus Angst, weil einem nichts anderes einfällt und so weiter und so fort. Es ist halt echt, ich finde Songwriting oft extrem anstrengend und sehr, sehr frustrierend und sehr fordernd.
Ich sag mal, der Vorteil, den ich würde sagen, den ich noch habe, der dir vielleicht abgeht bei deiner Arbeitsweise, ist, dass ich natürlich, wenn ich was aufnehme beim Songwriting. Songwriting heißt für mich ja auch immer sofort simultan aufzunehmen. Das heißt, ich programmiere dann Drums drunter und du hast schon ein sehr hörbares Ergebnis so. Und wenn das in, sagen wir mal, diesem dürftigen, vorproduzierten Sound gut klingt so, und dich lange, weil das ist ja auch noch ganz gut, dann liegt auch manchmal ein Song, liegt halt einfach mal auch 7 Monate rum. Und wenn der nach 7 Monaten mit diesem scheiß Klapper-Drumkit, diesem vorprogrammierten, noch immer gut klingt und Arsch tritt, so, dann kannst du dir zumindest sicher sein, okay, jetzt mit einer richtigen Drumaufnahme dazu und einer Studioproduktion kannst du zumindest relativ sicher sein, dass das dann auch gut wird. Ich habe glücklicherweise diesen Effekt noch nicht gehabt, dass irgendwas, was ich zu Hause vorproduziert hatte und mit dem ich total happy war, dann in der finalen Version nicht mehr abgeliefert hat. Das ist ein glücklicher Umstand bei dieser Arbeitsweise. Aber ich muss trotzdem dazu sagen, wir haben halt jetzt bei der neuen Platte, die wir geschrieben haben für Nightmare zum Beispiel, ist Paul rübergekommen hier zu mir und wir haben halt wir haben, keine Ahnung, 3 Wochen oder so dran gearbeitet und dann bin ich nochmal nach Portland geflogen zu unserem anderen Gitarristen und wir haben nochmal ein paar Tage dran gearbeitet und auf einmal haben wir halt eine ganze Platte in 3,5 Wochen und nicht in 3,5 Jahren geschrieben. So, das war das totale Kontrastprogramm. Also glücklicherweise, auch wenn es nicht ganz den Proberaum ersetzt, aber wenn ich mich mit jemandem zusammen hinsetze, das hilft schon total. Wenn jemand dabei ist mit mir, mit dem ich kreativ auf einer Wellenlänge bin irgendwie, dann kann ich auch im Computer geile Songs schreiben irgendwie.
Da bin ich vollkommen bei dir, aber in meiner Situation ist das halt natürlich echt total schwierig. So,
absolut, ne?
So, weil ich kann keine Drums programmieren und Irinsch kann keine Gitarrenriff schreiben, so dementsprechend bleibt uns immer nichts anderes übrig, als uns wirklich zusammenzutreffen. Das hat ja auch Vorteile, so, weil oft die Sachen, die man dann macht, halt sehr, sehr frisch sind, weil wenn ich eins nicht ab kann, ist es zum Beispiel immer wieder an Sachen arbeiten, die man schon in drei verschiedenen Varianten als Demo gehört habe und man sich schon müde dran gehört hat. So.
Ja, definitiv, das ist
das
scheiße.
Das finde ich fürchterlich so, aber ja, also ich kann das, wie gesagt, und da ist die eigene Erwartungshaltung auch anders und dann gehen wir wieder zurück zu Bier und Wurst, das war halt geil, da war das Riff eigentlich irgendwie egal, solange der Song irgendwie funny war oder irgendwie extrem war oder besonders schnell war oder so, weißt du, da waren die Attribute halt wichtig, das ist der ganz schnelle Song oder das ist der ganz laute Song oder das ist der langsame Song.
Ja.
Heute will man immer den perfekten Song, hat immer so eine ganz hohe Erwartungshaltung an sich selbst und so und du kennst das auch selber, manchmal schreibt man Musik und denkt so, Alter, das ist das Allergeilste und dann zündet das bei anderen einfach nicht.
Ja,
absolute Frechheit.
Ja, gut, da bin ich ziemlich schmerzfrei, muss ich gestehen. Glücklicherweise. Ja. Aber was du gerade sagst, davon habe ich mir ein bisschen was auch zurückgeholt in den letzten Jahren. Oder haben wir das auch oft gemacht. So, wir haben zum Beispiel jetzt auf der neuen Platte, die wir jetzt geschrieben haben, haben wir gesagt, so lass doch mal einen super primitiven, so Industrial-Stampfer-Metal-Song schreiben. Ja? Der eigentlich auch überhaupt nicht richtig ins Programm passt irgendwie. Und dann ohne Scheiß, das ist dann halt einer dieser Songs, die du an einem Tag schreibst. So. Einfach weil du so eine simple Inspiration hast irgendwie. Und ne, und das, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was du sagst. So. Ja, das ist dann halt wie der schnelle Song oder der besonders harte Song oder der traurige Song. Du brichst es dann so ein bisschen auf super primitive so Oberthemen runter und so lässt man sich so ganz gut auch inspirieren, ist meine Erfahrung.
Ja, bin ich bei dir. Das kann gut funktionieren. Kannst du denn die These so unterschreiben, dass Songs, die schnell entstehen, meistens besser sind als welche, die sehr lange dauern?
Nein, leider kann ich tatsächlich nicht sagen. Es ist gemischte Erfahrungen gemacht. Auf der letzten Nightmare-Platte kann ich sagen, dass der Song, der am längsten gedauert hat und der Song, der am kürzesten gedauert hat, wahrscheinlich meine beiden Favoriten sind. Aber einer davon zum Beispiel, den liebe ich auf der Platte und als wir den live letztes Jahr auf Tour gespielt haben, habe ich es null gefühlt. Haben wir jeden Abend diesen Song gespielt und ich habe es einfach nicht gefühlt so. Und wenn ich unsere Platte höre und der Song kommt, denke ich geil. Ja, also es ist immer so, da habe ich irgendwie immer sehr, sehr gemischte Ergebnisse.
Ich habe schon so eine große, ganz besonders ausgeprägte Liebe zu Ideen, die mich selber überrascht haben, die total durch Zufall entstanden sind und auf einmal, das ist ja total geil, so und dann wurde das auch ganz schnell ein Song. Weil manchmal ist es so, ich habe auch schon vielleicht vermeintlich gute Songs geschrieben, wo ich sehr hart und sehr lange dran gearbeitet habe, mehrere Tage oder so. Und ich arbeite oft mehrere Tage an einem Stück, wenn ich versuche, auch so ein Arrangement zu finalisieren oder so. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob die Songs denn unbedingt besser sind, ob man das so unterstreichen kann, aber es gibt so, ich habe ein besonderes Liebesverhältnis oder Verhältnis allgemein zu Songs, die mich überrascht haben. Wo meine Hände Sachen gemacht haben, ohne dass ich nachgedacht habe und auf einmal war irgendwie so ein ganz besonderes Riff da oder so. Weißt du, sowas passiert selten, aber das finde ich schon immer ganz besonders magisch.
Klar, sowas ist natürlich geil.
Ich habe jetzt schon überhaupt keinen Bock mehr, jetzt weiter Musik zu schreiben. Jetzt haben wir das alles runtergebrochen, wie man denn die ganze Zeit, was man zu tun hat und so. Ich wünsche mir Bier und Wurst zurück, aber gut, nichts ist, alles hat ein Ende.
Auch, nur die Wurst
hat. Sie hat zwei Enden, ja, so sieht's aus.
Ja, vielleicht, irgendwo wird sich der Kreis zur Wurst vielleicht wieder schließen.
Er schließt sich eigentlich schon, wie ich gesagt habe, so, ich habe mit Manta mir eine Narrenfreiheit erarbeitet, dass ich mehr oder weniger machen kann, was ich will. Ich muss niemandem Rede und Antwort stehen. Es gibt Leute, denen das gefällt, anderen Leuten, die das nicht gefällt. Und ich kann eh nur das, was ich mache. Ich habe sehr oft immer mal wieder, nicht so oft, aber immer mal wieder drüber nachgedacht, jetzt müsste man ja mal das ändern oder das ändern. Aber ich kann mir auch nicht so vornehmen, jetzt schreibe ich mal was in die Richtung oder so. Es geht einfach nicht. Dafür fehlt mir das vielleicht das Talent oder die Weitsicht und dieser Instinkt oder diese primitive Erlebnisorientiert hat bei den eigenen Riffings, die man schreibt, so dass man sagt, ich weiß halt, was mich kickt und das macht mir Bock, finde ich auch absolut legitim.
Ja. Ja.
Simon, schreibst du gleich noch einen Song für mich?
Ich glaube nicht.
Könnte nämlich ein paar gebrauchen, alles klar. Simon, schön, dass du da warst.
Ja, ebenso.
Alles klar, bis später, tschüss.
Ciao, ciao.
of one master. That is destruction.